Radio Zürichsee Nachtradio. Bei mir im Studio jetzt der Andi Hühnerwadl. Er ist Präsident von der ASRA. Das ist Action for Self-Reliance and Alternatives. Klingt kompliziert, ist aber so. Andi, was ist das genau für eine Stiftung?
Das ist eine Schweizer Stiftung, die in der Schweiz Geld einsammelt und ein Projekt in Indien, in Delhi, dem ASRA Trust zur Verfügung stellt. Im ASRA Trust tun wir behinderte Kinder in den Slums von Delhi einschulen und denen helfen.
Warum bist du da mit dabei? Warum ist das für dich eine wichtige Arbeit?
Ich bin früher als Student sehr viel in Indien und lang in Indien gereist und mich haben die Armutsverhältnisse, die in Indien teilweise extrem sind, haben mich sehr beeindruckt und mich haben auch die Kinder sehr beeindruckt, die Fröhlichkeit von diesen Kindern. Ich selber habe 3 gesunde Kinder, die leben hier am Zürichsee. Und es ist dann für mich relativ schnell klar, dass ich auch mal etwas noch machen für Kinder, die es ein bisschen weniger gut haben als meine.
Hilfe zur Selbsthilfe, das ist eigentlich die Idee von dieser Stiftung. Konkret, was macht die Stiftung denn dort zur Selbsthilfe?
Also wir suchen primär einmal Kinder, die nicht in die Schule gehen. In Delhi hat es riesige Slums. Die Delhi ist eine über 20-Millionen-Stadt. Da leben vielleicht 5 Millionen in prekären Verhältnissen. Behinderte Kinder werden in der indischen Gesellschaft versteckt. Die haben im früheren Leben etwas Furchtbares gemacht. Darum dürfen wir sie gar nicht zeigen. Die suchen wir, überzeugen die Eltern, dass man die Kinder einschulen. Das machen wir mit unseren Schulen. Und dann versuchen wir, die in die staatlichen Schulen reinzutun. Die haben auch nicht auf die Kinder gewartet. Wenn die Kinder aus der Schule zurückkommen, geben wir ihnen Stützunterricht, weil daheim hat noch nie jemand lesen und schreiben können. Und so versuchen wir, die Kinder an einen Punkt zu bringen, wo sie eben einmal lesen und schreiben können. Wenn du nur im Dunkeln sitzt oder im Halbdunkeln sitzt, bilden sich die Synapsen im Hirn gar nicht aus. Und dann ist schon die Möglichkeit, überhaupt am heutigen Leben zu partizipieren, ist null.
Aber der Status bleibt, dass die im früheren Leben es eigentlich gemacht haben?
Das ist ein kulturelles und religiöses Thema von der indischen Gesellschaft. Die arbeiten an dem. Am ganzen Kastenwesen arbeiten die. Die arbeiten natürlich auch an diesen Stigmata. Es gibt in Indien ein Ministerium, das sich nur um behinderte Menschen und denen ihre Rechte kümmern. Es hat natürlich früher mit Polio sehr viele behinderte Kinder gegeben. Und wir haben heute auch noch sehr viele behinderte Kinder, weil sie in sehr unhygienischen Umständen geboren worden sind.
Wie fest ist das für dich manchmal auch ein Frust, um irgendwie zu merken, dass man da gegen Windmühlen kämpft? Weil halt die Religion so in dieser Kultur drin ist.
Ich finde es nicht ein Windmühlenkampf, überhaupt nicht. Man kann sagen, das ist angesichts von 1,3 Milliarden Inder und in einer Stadt wie Delhi über 20 Millionen, kann man sagen, die 1500 Kinder, die wir in unseren Schulen haben, die wir aufpäppeln, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Aber das ist unser Tropfen. Wir wissen ganz genau, was wir dort machen. Und darum ist das nicht etwas frustrierend, sondern es ist etwas sehr Konstruktives. Wir berühren 1500 Kinder und damit auch 1500 Familien. Wir reden ja auch mit diesen Familien sehr intensiv. Wir bieten ja auch noch anders an als nur Schule.
Seit 15 Jahren gibt es die Stiftung ASRA. Seit 2 Jahren bist du Präsident. Was ist für dich das Schöne, wenn du jetzt mal auf die letzten 2 oder 15 Jahre zurückschaust?
Ich bin jetzt letzte Woche zurückgekommen aus Delhi. Wir haben unsere Schule für Children with Special Needs eröffnet. Das sind geistig behinderte Kinder. Vielleicht reden wir nachher noch ein bisschen mehr über die. Die Eröffnung hat stattgefunden mit ganz vielen Darbietungen und Tänzen und Choreografien und Modeschauen von unseren Beneficiaries, also von unseren Kindern. Und da hat es irrsinnige Tanzvorführungen von behinderten Kindern. Das zum Beispiel eine Aufführung hat es gehabt, da hat es da hat es eine Gruppe gehabt von diesen Kindern, die haben eine Performance gemacht, also die haben einen Tanz gemacht. Und ein Mädchen hat keinen rechten Arm gehabt und ein Bub hat keine linke Hand gehabt. Und die sind so nebeneinander gestanden, dass die immer das, was die anderen gemacht haben, mit Beinen haben die immer miteinander gemacht. Die haben dann einmal müssen mit den Händen das Herz zeigen. Und dann haben sie, der eine meinte, die eine Hand genommen und der Bub die andere. Und haben, was die eine mit ihren beiden gemacht hat, haben sie miteinander gemacht. Und einfach so Sachen, das ist, und wenn ich dann die Fröhlichkeit sehe von diesen Kindern, das ist das Hauptthema, das ist das Lässige, was wir machen dort unten. Das ist das eine Lässige. Und das andere ist, ASRA ist eine Frauenpower-Organisation. Wir haben 110 Angestellte, von denen sind 105 Frauen. Und das sind Frauen, die teilweise auch bei uns in die Schule gegangen sind. Und jedes Jahr, und ich gehe jedes Jahr eine Woche, jedes Jahr sehe ich, wie die aufrechter laufen, aufrechter stehen, selbstbewusster, professioneller. Das sind, die führen Gruppen, die führen, nehmen Verantwortung. Das ist, wie die sich entwickelt haben, ist auch jedes Mal eine Riesenfreude.
Du hast es vorher schon gesagt, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist immerhin ein Tropfen auf den heißen Stein. Hat der Andi Hühnerwadl manchmal auch dann so ein bisschen solche schwere Zeiten, wo man sagt, ah, der Tropfen ist einfach zu klein?
Nein, ich habe das nicht. Aber vielleicht habe ich das nicht, weil ich schon sehr lang, sehr häufig in Indien unterwegs bin. Und irgendwann akzeptiert man, dass es viel Elend gibt und dass man nicht selber das alles beheben kann. Irgendwann akzeptiert man auch, dass es unendliche Reichtum und unendliche Schönheit in Indien gibt und unendliche Armut und unendliche Grausamkeit. Irgendwie gehört das zu dieser indischen Realität. Und ja, da würde man, glaube ich, verzweifeln, wenn man das will, alles ändern.
Es ist ja nicht der einzige Flecken, wo man könnte sich engagieren könnte, Nahen Osten, Afrika, Südamerika. Da müsste man doch schon manchmal einfach herhocken und losheulen, wenn man die Welt anschaut.
Ja, ich fokussiere mich lieber auf das, was ich verändern kann. Und dort, wo man etwas machen kann, dort machen wir es mit Freude und mit grossem Einsatz. Und den Rest, den akzeptieren wir einfach.
Jetzt bist ja du im normalen Leben, sag jetzt mal, Anwalt mit einem recht grossen Büro um dich herum. Warum hast du denn noch Zeit, um in der Freizeit dich zu Indien zu engagieren?
Ja, ich nehme mir die Zeit. Also, das ist einfach eine Frage von der Prioritätensetzung. Das ist für mich wichtig. Und darum nehme ich mir die Zeit. Und wir haben einen ganz lässigen Stiftungsrat da in unserer Schweizer Stiftung, einen ganz lässigen Beirat. Das sind tolle, engagierte Personen. Und wenn wir eine Stiftungsratssitzung haben am Abend, auch bei jemandem daheim, dann ist das ein lässiger Abend.
Aber nochmal gefragt, ich meine, du stehst im Job, du hast eigentlich deine Lebenskiste voll mit dem Job. Warum sind das noch viele denn die Leute, die sonst schon im Job viel arbeiten, die sich dann noch sozial so richtig engagieren?
Ich glaube, das hat ein bisschen etwas damit zu tun, dass man realisiert, dass es uns gut geht, dass es in der Schweiz gut geht, dass es mir gut geht, dass es meiner Familie gut geht. Das ist keine Selbstverständlichkeit und da hat es viele, die diese Chancen nicht haben. Und denen etwas zurückgeben, denen etwas zu helfen, das dünkt mich ganz, ganz zentral. Also wenn jetzt zum Beispiel unsere Kinder in Indien auf die Welt gekommen wären oder in diesen Verhältnissen, wo unsere Kinder dort unten sind, dann hätten die keine Chance. Die hätten keine Chance. Die hätten einfach nicht. Und zum dem Schicksal, wo jetzt meine Kinder gut trifft und die anderen schlechter trifft, ein bisschen ausgleichen, das finde ich okay.
Was überwiegt einmal, wenn du aus Indien heimkommst? Dankbarkeit oder fast ein bisschen schlechtes Gewissen, dass
nur
es so gut geht?
Nur Dankbarkeit. Ich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen. Es geht den Inder auch nicht besser oder schlechter, wenn es uns in Zürich besser oder schlechter geht. Ich habe keine Mühe, in einem guten Hotel zu wohnen in Indien. Weil es geht den Indern dort nicht besser oder schlechter, wenn ich in einem schlechten Hotel wohne.
Wir reden mit dem Andi Hühnerwadl, Präsident von der ASRA, der Stiftung Action for Self-Reliance and Alternatives, Hilfe zur Selbsthilfe in Indien. Das Ziel ist, jugendlichen Behinderten und Benachteiligten in den Slums von Neu-Delhi zu helfen. Wie nimmst du jetzt die Leute, die behinderten Kinder wahr, wenn du dort rüberkommst?
Was alle diese Kinder haben, ist eine beeindruckende Lebensfreude. Die haben nicht das Gefühl, es ginge ihnen schlecht. Sondern die freuen sich, wenn sie in die Schule gehen, die freuen sich, wenn sie das Gedicht aufsagen dürfen, die freuen sich, wenn sie singen und tanzen können. Die haben strahlende Augen, die erleben ihre Welt, wenn ich sie sehe, positiv. Die sind mit wenig zufrieden. Die freuen sich an dem, was sie haben. Die spielen teilweise mit ganz einfachen Hilfsmitteln, mit so selber gemachten Kreiseln oder so. Aber dann geht das stundenlang. Die finden das irrsinnig lässig. Da kann ich auch lange zuschauen. Ich finde das auch gut.
Hat unser Wohlstand dann auch ein Stück weit von dieser natürlichen Fröhlichkeit zugebaggert?
Das kann ich nicht beurteilen, das ist möglich. Aber wenn ich dort unten bin, ich muss sagen, ich könnte wirklich die Kinder, die so strahlen, ich könnte ihnen einen Sack packen und mit heimnehmen. Ich finde die alle einfach lässig.
Aber würden sie sich bei uns überhaupt wohlfühlen?
Ja, die würden sich wohlfühlen. Ich glaube, dass sich Inder bei uns sehr gut integrieren können. Wir haben auch schon in der Kanzlei einen Praktikant aus Indien gehabt und der hat in no time hat der mit allen Partnern, mit allen Mitarbeitern hat der sehr ein gutes Einvernehmen und sehr guten Kontakt gehabt. Die sind sehr kontaktfreudig und sehr lebhaft.
Du hast gesagt, du bist vor einer Woche aus Indien heimgekommen. Mhm. Wie lange geht es einmal, bis du mit der ganzen Seele und mit allem von dir wieder da bist?
Das geht rucki zucki. Ich bin am Morgen um 6 Uhr gelandet und am 8 Uhr im Büro gewesen. Das geht überhaupt ganz schnell.
Und dass du deine Mitarbeiter oder auch deine Familie dann quasi vergleichst, also wenn Kinder sagen, ich kann das nicht gern, und dass du dann sagst, also Kinder sind also die.
Nein, dieses Spiel machen wir nicht. Nein, dieses Spiel machen wir nicht.
Aber das muss man sich bewusst machen.
Nein, dieses Spiel machen wir nicht. Dieses Spiel machen wir nicht, das fände ich ganz schlimm. Wir sind da und unser Leben ist da und unser Engagement in Indien ist dort. Und das eine gegen das andere ausspielen, das geht nicht. Und wir sagen auch nicht da, nein, du darfst das nicht. Du darfst jetzt das nicht haben. Stell dir mal vor, für den Preis könnte man einen Lehrer zahlen, ein Jahr in Indien. Also, den Trade-off machen wir nicht. Das fände ich ganz schlecht.
Das ist ein Entscheid, den man sich bewusst machen muss. Ich habe auch schon mit Leuten geredet, die dann aus dem Nahen Osten heimgekommen sind und dann gesagt haben, ja, jetzt eben Kind und so, puh. Also, hast du das müssen lernen oder ist das vorher schon klar gewesen, dass das bei euch kein Game ist in der Familie?
Ja, das ist einfach eine Frage von, ich weiß auch nicht, wie viel Spass man mit der Erziehung der Kinder hat. Und wir wollen keine so Spiele spielen und haben nie gemacht. Und ich bin begeistert, wenn meine Kinder sich für Indien interessieren und sich für Asra interessieren. Vor 2 Jahren ist mein ältester Sohn gefragt, ob er mitkommt. Der ist jetzt 22, der war 20 gewesen. Das war ein gutes Erlebnis gewesen. Da haben wir eine gute Reise miteinander. Und jetzt meine Tochter, die jetzt 20 ist, will jetzt auch unbedingt mitkommen. Ich bin vorher immer ein bisschen vorsichtig, ich will sie nicht zu früh mitnehmen, weil es ist schwierig, die Gegensätze, die Armut, der Dreck, das Gestank, der Lärm, all das miteinander, was es halt auch gibt in diesem Indien, das zu verkraften gegenüber dem Reichtum und der Schönheit, die wir haben, die es aber auch in Indien gibt, die Gegensätze, das ist etwas ganz Schwieriges. Da will ich nicht, dass meine Kinder zu früh mit dem in Kontakt kommen, weil sonst kann ich das Ziel nicht erreicht. Ich will sie begeistern für Indien und sonst sind sie schockiert. Das wäre schade.
Bist du noch schockiert, wenn du übergehst?
Nein, ich bin überhaupt nicht schockiert. Ich bin seit 20 oder 30 Jahren bin ich jetzt regelmässig in Indien unterwegs und die Gegensätze gehören einfach zum indischen Leben. Wir müssen jetzt nicht mit Schweizer Maßstäben mit einer Bevölkerung von 8 Millionen, die etwa ein Drittel ist, was Greater Delhi hat, oder? Und das ist ja nur eine Stadt in Indien. Wir wollen jetzt nicht mit unserem Maßstab da Indien reformieren oder retten. Das wäre ein bisschen vermessen.
Über Aktivitäten und wie man sich bei der ASRA beteiligen kann, reden wir später noch. Bei uns im Studio ist nämlich auch der Urs Freudiger. Er ist im Beirat von der ASRA. Urs, ich frage dich, warum engagierst du dich bei dieser Stiftung?
Ich bin gut vor einem Jahr von einem Freund angefragt worden, ob ich gerne mitmachen würde. Und bin dann so eigentlich auch an die Stiftungsratssitzung gegangen und habe gespürt, dass dort Leute an dem Tisch sitzen, die ein Feuer für etwas haben, für die ASRA, die mich sehr begeistert haben. Die Menschen haben mich begeistert, das Projekt hat mich begeistert und die Art und Weise, wie man an dem Tisch diskutiert hat. Und es gibt einen Fakt, wo ich nach wie vor einfach mich sehr motiviert. Das Ganze ist logischerweise, was die ASRA macht, wie sie die Kinder in die Schule bringt. Und das andere ist, dass das Geld, das wir da sammeln, eben genau auch wieder zu fast 100%, also wenn man Franken sammelt, kommt zu 99 Rappen nach Indien. Und das motiviert mich. Also ich kann mit gutem Gewissen meinen Freunden sagen, los, spend du etwas, ich garantiere mit meinem Namen, dass das dorthin kommt. Und dann haben wir eben so Leute wie der Andi, die dann jährlich dorthin gehen und er schaut und auch in seiner Arbeit, in seiner täglichen Arbeit schaut, dass die Projekte mit dieser ASRA weitergehen. Und das begeistert mich, das gibt mir einen Sinn. Ja, und zu guter Letzt bin ich halt ein Mensch, der Kulturen, andere Kulturen unheimlich gern hat. Indien ist eine Kultur, die mich wahnsinnig fasziniert. Ich bin selber noch nicht in Delhi gewesen, aber ich freue mich dann auf den ersten Besuch.
Wie kann man sich da darauf vorbereiten? Du hast jetzt schon Haufen gehört vom Andi, wie es dann dort ist. Eben der Dreck und die Armut und vielleicht auch die Sinnlosigkeit und Aussichtslosigkeit. Wie kannst du dich dann vor deiner ersten Indienreise darauf vorbereiten?
Ich lese sehr gern und ich habe schon x Bücher über Indien gelesen. Ich stelle mir das so vor und ich werde das sicher in den nächsten 12, 24 Monaten erleben. Und wird dann mich eigentlich gar nicht vorbereiten, sondern ich will es auf mich wirken lassen und das einsaugen.
Was sind für dich die schönsten Reaktionen, die du auf deine Bütze schon bekommen hast?
Meine Bütze ist eigentlich, dass ich bis jetzt ein bisschen Geld gesammelt habe und die Reaktionen, die ich bekommen habe, wieso dass die Leute spendet, das hat mir eine Befriedigung gegeben im Ganzen. Dass sie gesehen haben, halt, das ist nicht irgendwo 100 Franken, die ich gebe für irgendetwas, das ich nachher nicht genau weiss, sondern es sind 100 Franken, die eben genau am Ort kommen. Und das spüre ich und das fasziniert mich. Und weil ich selber noch nicht da bin, finde ich halt auch diese Sitzungen dann wieder faszinierend. Eines von den ersten Traktanten, die Andi immer wieder bringt, ist, wer war. Ich könnte vielleicht auch noch mal klar sagen, wenn wir gehen, dann zahlen wir das aus eigenem Sack, nicht aus irgendwelchen Spenden. Dann ist immer sein erstes Traktantum, wer war, wer hat einen Bericht. Und diesen Bericht zuzuhören, finde ich motivierend, faszinierend und natürlich indisch, farbig. Es hat auch mit dem Andi seiner Sprache zu tun.
Gehen wir nochmal zurück zum Andi, dem Präsident von der ASRA. Es ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Du hast gesagt, 1500 Kinder könnt ihr erreichen, weiterbringen im Leben. Jetzt, wenn man da möchte, zum Beispiel 15'000 erreichen, dann müsste man die Stiftung auch vergrössern, dann wäre vielleicht nicht mehr 100 Franken von einem 100er Nötli oder 99 Franken von einem 100er Nötli, wo dann dort runtergeht, weil man den administrativen Aufwand mehr müsste ausgeben. Was ist dein Ziel? Wo soll es mit dieser Stiftung noch hergehen? Wachsen oder konsolidieren?
Wachsen ist nicht das Thema vom Geld. Wachsen ist das Thema vom Aufbau von unseren Lehrkräften und von unserer Organisation. Nochmal, das ist eine Frauenorganisation, die sehr einen starken inneren Zusammenhalt hat und sehr eine starke intrinsische Motivation hat. Das sind alles bezahlte Professionals, die ihren Job verstehen, aber die haben einen ganz engen Zusammenhalt. Wenn man das jetzt einfach aufbläht und sagt, man verzehnfacht das, wie das Konzept funktioniert, jetzt tun wir das einfach ausrollen, dann werden wir faule Eier haben in unserem Team. Und das wird unser Team kaputt machen und es wird Korruption geben und es wird Einflussnahme geben auf verschiedenen Seiten. Wir sind sehr sorgfältig und tun das stark wachsen. Also wir sind gewachsen Oder wir haben 1500 Kinder in Schule, wir haben 300 Frauen in Nähunterricht, den wir geben, wir haben 200 Kinder in Computerschulen, wir haben 100 in den Mobile Repair Units, wir haben 150 in so Beauty-Kurs. Also das ist eine grosse Organisation geworden. Man kann die nicht einfach aufpumpen, ohne Belieben.
Was sind für Aktivitäten in der Schweiz geplant, um eben dann doch den Spendenbatzengelderfluss ein bisschen zu erhöhen?
Also in der Schweiz machen wir, jeder Stiftungsrat, jeder Beirat hat seinen persönlichen Kreis an Leuten, die Geld spenden. Wenn jetzt ein Freund von mir zum Beispiel sich entscheidet und sagt, los, ich tue einen Lehrer oder eine Lehrerin bei uns für ein Jahr zahlen. Und zahlt für das 1000 Franken. Das ist das, was das kostet. Eine Lehrerin für ein Jahr. 1000 Franken. Und dann sagt er sich, ich gebe noch schnell einmal 300 Franken das Rote Kreuz und 500 Franken dort. Ich habe das schnell ausgegeben, das Geld. Ich gebe das jetzt dir. Dann weiss ich, 999 Franken gehen nach Indien und kommen eben dort mit einem riesigen Hebel. Wo kann man für 1000 Franken 30 Kinder pro Jahr schulen? Mit einem riesigen Hebel zum Einsatz. Und der liebe Hühnerwaddel, der garantiert mir dafür, dass das richtig verwendet wird, dass es effizient verwendet wird. Der geht einmal pro Jahr Ehrenwochen runter und es gehen andere Stiftungsräte runter. Also da, wir haben ganz enge Kontrolle über was wir dort unten machen. Und die Qualität, das gibt es jetzt seit 20 Jahren, die Qualität ist eigentlich Argument genug. Und dann können wir etwas über. Manchmal können wir etwas über von einer Stiftung. Manchmal kommen wir etwas über von einer Gesellschaft. Aber das ist alles privates Geld. Wir haben keine Rappen staatliche Unterstützung. Also nichts von DEZA oder nichts vom Bund, nichts von Indien, nichts von indischen Staatsgeldern. Und in Indien wollen wir das nicht, weil wir einfach die Einflussnahme vom Staat nicht wollen.
Und deine Rolle, wenn du auf Indien kommst, rollen so der rote Teppich aus und sagen, ah, Mr. Switzerland, happy.
Ja, nicht gerade der rote Teppich, aber da gibt es natürlich Girlanden und die rote Punkte und Musik und Darbietungen und da wird man schon, also die empfangen mich immer mit einer, und alle von uns, mit einer immensen Herzlichkeit. Und ich kenne die auch alle, also wir haben unsere Empfangsdame, das ist eine behinderte Frau, die übrigens jeden Tag mit so einem Dreirad-Töff hin und zurück fährt. Und die kenne ich auch seit 15 Jahren. Das ist ein Familienmitglied.
Da gibt es wahrscheinlich ganz einen Haufen Stories, wo dir auch die Schuhe abgezogen haben, die Zöcken runtergerollt haben, die dich tief bewegt haben. Bitte erzähl uns die, die am meisten bewegt hat.
Ich will jetzt nicht auf eine Einzelgeschichte runterbrechen. Was mich tief bewegt, ist, wenn wir draussen sind in diesen Communities. Und da gibt es ja ganz, wir nennen das Raw Communities, also solche, die wirklich noch ganz in einem frühen Stadium von Slum sind. Wenn man dort sieht, wie die Kinder in diesem Dreck und in diesem Lärm und in diesem Staub müssen ihren Alltag verbringen. Die kommen nie aus ihrem Quartier, geschweige denn aus Delhi raus. Die kennen nur das, die leben dort drin. Und wenn wir denen nachher anbieten, einmal eins, A, B, C, auf Englisch und Hindi zu lernen, mit welcher Freude die an das hergehen. Die hocken dort 30 Kinder auf dem Boden. Und wir haben eine Lehrerin, alles Lehrmaterial hängt an der Wand von dem kleinen Raum, den wir mieten in diesem Slum. Und wenn ich dann sehe, wie die mit Freude das Gedicht aufsagen und strahlen, wenn sie das richtig haben können aufsagen, oder es gibt so Lieder, die sie singen. Das finde ich das Grösste. Da habe ich Tränen, wenn ich denen zuschaue. Und es hat so ein besonderes Gedicht, wo sie immer aufsagen. Und wenn ich das nur schon höre, da ist für mich, da komme ich da, und ich weiche ich nicht, oder?
Aber wer der dann da nicht überrennt? Ich meine, da spricht sich dann unter das Slumskind auch um. Hey, da gibt's vielleicht noch warme Suppe und lernst noch ein bisschen etwas. Haben da nicht jeden Tag 30, 40 Kinder mehr?
Nein, überhaupt nicht. Wir kämpfen um jedes Kind. Wir gehen, wenn wir in einen Slum hineingehen, schauen wir zuerst mal, wie viele Kinder gehen dort nicht in die Schule. Und dann haben wir einen Sozialarbeiter, der aus dieser Gegend kommt. Und dann gehen wir von Tür zu Tür und überzeugen die Eltern, dass sie uns ihr Behinderten oder auch ein anderes Kind, das nicht behindert ist, aber nicht in die Schule geht, dass sie uns das anvertrauen. die Eltern haben nie Lesen und Schreiben gelernt, über Generationen nicht. Also ich muss die überzeugen, dass Bildung etwas Spannendes ist für Kinder. Und ich muss die überzeugen, dass wir mit dem Kind keinen Schabernack treiben. Ich muss sich vorstellen, die Leute in diesen Slums, die erleben den ganzen Tag auch Widerwärtigszeug. Das sind misstrauische Leute, die haben viel Schlimmes erlebt. Mit Kind wird viel Missbrauch getrieben. Und dass wir die, es ist ein Kampf für jedes Kind, dass wir das in die Schule bekommen. Und wenn eins nicht kommt am Morgen, dann gehen wir dem nach, gehen schauen, wo ist das Kind, wo ist die Familie, ist die schon weitergezogen, warum kommt es nicht? Und überzeugen die Eltern wieder, bringt, lass das Kind zu uns in die Schule kommen. Also es ist nicht, es ist eben ein Unterschied, wir kämpfen um jedes Einzelne.
Stichwort Menschenwürde, wie fest ist das für dich? Manchmal ist es eben so ein Problem, eben das, dass in Indien die behinderten Kinder versteckt werden und dass es einfach in dieser Religion, mit dieser Kultur so drin ist.
Das ist eine der ganz grossen Aufgaben, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Also die Awareness schaffen dafür, dass Menschen mit Behinderung nicht anders sind als Menschen ohne Behinderung. Wir reden bewusst auch nicht von Normalen und Behinderten, sondern es gibt Menschen mit und solche ohne Behinderung. Und dass man denen Wertschätzung entgegenbringt, das ist ein Kampf. Darum reden wir mit den Eltern, wir reden mit der Familie, wir reden über Wert von Bildung, wir reden über Wert von Leben, wir reden mit Institutionen, mit Kampagnen darüber, dass man eben die Kinder mit Respekt behandelt. Wie wir sie in der Organisation auch mit Respekt behandeln, wie wir in der Organisation gegenüber allen Respekt ein ganz grosses Thema ist. Und darum können wir auch nicht so schnell wachsen, weil man bei jedem neuen Mitarbeiter zuerst braucht das ein, zwei Jahre, bis die merken, um was es bei uns wirklich geht.
Religion, ist das gar nie ein Thema? Oder sagen die einfach, oh, da kommen jetzt die Reichen aus dem christlichen Westen kommen jetzt zu uns?
Vielleicht noch wichtig, also ASRA ist eine indische Organisation, das ist gegründet von einer Inderin, einer sehr interessanten Frau, die ist jetzt 60. Das ist die Vandana Mishra, die kommt aus einer hochkastigen Familie, arbeitet im indischen Government. Und hat gesehen, dass von diesen Hilfsprogrammen, die es in Delhi gibt, in ihrer eigenen Stadt, der Hauptstadt von Indien, in diesen Slums aussen die Programme gar nicht ankommen. Und darum hat sie das Hilfswerk, ist ihr Hilfswerk, das hat sie gestartet. Wir aus der Schweiz, wir finanzieren das und wir helfen ihr organisatorisch mit Budget etc. Sie selber ist nicht im Projekt als Arbeitnehmer engagiert. Ich nehme keinen Rappen aus dem Projekt. Wir haben eine rein professionelle Führung, die das führt. Und das gibt uns immer ein gutes Gefühl. Die Frau, ihre Interessen und unsere Interessen sind genau die gleichen. Und das ist sehr wertvoll. Das ist ein indisches Projekt, finanziert durch die Schweiz.
Im Oktober haben wir einen Neubau eröffnet. Wie ist es zu dem gekommen? Was sind die grossen Herausforderungen gewesen?
Also wir haben in Indien ein Center, wo wir brauchen als Hub. Wir sind ja in 60 Slum-Communities tätig. Wir haben in der Mitte ein Gebäude hergestellt, wo wir zentrale Dienste, Administration, gewisse Sachen drin machen. Dann haben wir festgestellt, dass wir, das wissen wir ja, dass wir geistig behinderte Kinder nicht können mit den nicht geistig behinderten Kindern in die gleichen Klasse sinnvoll unterrichten. Darum haben wir die gesponsert, die sogenannten Special Schools. Das sind teure Schulen, die sich um geistig behinderte Kinder kümmern. Wir haben 90 von diesen Kindern, die wir sponsern. Wir haben dann festgestellt, dass die Schulen unseren Erwartungen nicht immer entsprechend und haben dann den Traum gehabt, dass wir eine eigene Schule für geistig behinderte Kinder bauen und betreiben. Wir haben dann Land kaufen neben unserem bestehenden Gebäude vor 4 Jahren und haben jetzt eine grosse, wunderschöne Schule für Children with Special Needs gebaut. Und dort fangen wir jetzt an mit 30 geistig behinderten Kindern und können das ausbauen bis auf 80 geistig behinderte Kinder. Und diese Schule, die haben wir jetzt gerade eröffnet.
Du bist als Anwalt tätig, hast manchmal auch ein bisschen Probleme, was wir bei uns für Probleme haben. Also weißt du, über was wir kriegen und futtern und käpseln, wenn du das wieder mit Indien vergleichst?
Ja, also das ist ein ausgezeichneter Reality-Check. Also wenn man zurückkommt aus Delhi, dann haben sich viele Alltagsprobleme stark relativiert. Das ist schon so. Also, wir tun uns schon manchmal mit Wohlstandsproblemen auseinandersetzen. Und als Anwalt tue ich mich dann noch mit Wohlstandsproblemen von anderen Leuten auseinandersetzen.
Gut, du verdienst immerhin viel damit.
Ja, ich verdiene viel etwas und kann das wieder weitergeben. Oder? Das ist die Umverteilungsmaschine.
Aber eben, manchmal schüttelst du auch den Kopf, nehme ich jetzt mal an.
Ja. Nicht so wahnsinnig viel. Es kommt, wir haben das Glück, dass wir tolle und spannende Klienten haben, die sich um wesentliche Dinge kümmern. Und nicht, wir machen halt als Wirtschaftskanzlei auch nicht sehr viel so kleine Auseinandersetzungen, was dann so richtig in Infight geht.
Um
nitty-gritty Sachen. Und so. Also, das machen wir zum guten Glück nicht.
Was ist dein Traum für die Zukunft von der Stiftung?
Mein Traum ist, dass wir mit der ASRA noch werden das Projekt realisieren in Indien, wo eine kommerzielle Basis hat. Also zum Beispiel, dass wir könnten ein Hotel oder ein Restaurant oder eine Werkstätte betreiben, wo eine kommerzielle Dienstleistung anbietet, wo dann quasi unsere Schulaktivitäten finanzieren kann. So dass wir könnten dann Kinder, die wir aufgebaut haben, eingeschult haben, entwickelt haben, könnten bei uns anstellen und die könnten mit ihrer Arbeit Geld verdienen und das fließt wieder zurück ins Projekt, sodass das eine Art wie ein höherer Selbstfinanzierungsgrad erreicht. Das ist der nächste Ausbauschritt.
Grundsätzlich möchte sich wahrscheinlich jede Stiftung, die sich im humanitären, sozialen Bereich engagiert, auch irgendwann einmal auflösen, weil alles okay ist. Ist das überhaupt realistisch? Oder wird es das Leben lang brauchen?
Idealerweise braucht es uns nicht ein Leben lang, weil es die Probleme irgendwann in den Griff kriegen, weil es vielleicht auch staatliche Massnahmen gibt, die dann mal endlich dort draussen ankommen, wo wir heute tätig sind. Vielleicht werden wir auch in Zukunft Fördergelder vom indischen Staat annehmen, wenn sich die Korruptionsthematik weiter in die richtige Richtung entwickelt, dann ist das möglich. Es wäre ein Traum, dass sich die ASRA-Stiftung Schweiz einmal in Wohlgefallen auflöst, weil sie uns nicht mehr braucht. Das wäre wunderschön. Aber ich sehe das in den nächsten 10 bis 20 Jahren noch nicht eintreten.
Ist ja auch ein Frust nicht. Also, mich fasziniert das, wenn sich Leute so engagieren. Aber eben so, es ist so ein Tropfen auf den heißen Stein. Bis ist da manchmal auch in Schreibtisch hier daheim und sagst, wir kommen einfach keinen Schritt weiter. Also, auch mit den offiziellen Stellen zu Indien und wenn du hast ein paar Mal Korruption erwähnt, das heilt sich nicht innerhalb von ein paar Generationen.
Nein. Also, diese Themen sind schlimm. Korruption ist schlimm und Administration in Indien ist schlimm. Aber das ist überall so. Wir haben zum Beispiel, wo wir das erste Center bauten, also das ursprüngliche Center, haben wir das gebaut und es war 3/4 fertig. Und dann ist der Lokalpolitiker gekommen und hat gesagt, ich brauche eine Bewilligung. Dann haben wir gesagt, nein, wir brauchen keine Bewilligung. Er hat gesagt, doch, ich brauche eine Bewilligung. Das war ja klar, dass er einfach Geld wollte. Jetzt haben wir das Glück, dass unsere Gründerin und Präsidentin in Indien sehr gut in der politischen Welt vertreten ist. Ihr Vater war ein Member of Parliament in Indien. Sie hat etwa eine Woche gebraucht, bis direkt vom zuständigen Entwicklungsministerium in Delhi eine klare Order gekommen ist, wo dem Lokalpolitiker auf die Finger geklopft hat. Dann ist er gekommen und gesagt, es braucht doch keine Bewilligung. Hätten wir das nicht gehabt, dann würde der Bau heute noch im Rohbau dort stehen und es wäre dem Lokalpolitiker egal, dass wir in seiner Community die gute Arbeit nicht machen könnten. Und das ist hart. Das ist frustrierend. Das finde ich wirklich, die Gnadenlosigkeit finde ich traurig. Aber sonst bin ich nicht in der Weltverbesserung tätig. Also ich bin nicht, ich würde gerne, aber ich kann nicht ganz Afrika und Südamerika und Südostasien retten. Das ist nicht unser Geschäft. Wir haben einfach ganz ein kleines, ganz persönliches, ganz tolles Hilfswerk, wo wir diesen Kindern in Delhi helfen. That's it.
alle Informationen auf asra.ch, wenn man möchte sich engagieren. In welchem Bereich kann man sich engagieren? Nur finanziell? Oder kann man auch sagen, ich würde gerne mal einen Monat volontieren? Ist das auch möglich?
Ja, das kann man. Wir haben regelmässig Studenten, zum Beispiel von der Mensa Kooperation mit der Hochschule St. Gallen. Wir haben einen Club, der heißt Gateway to India. Und dort kann man ein Praktikum machen, auch bei uns. Da haben wir regelmässig Praktikanten, die gehen für in der Regel 3 Monate. Gehen dort her und arbeiten dort mit. Da kann man sich bei uns melden. Muss nicht an der HSG sein, jeder kann sich da melden. Was wir aber nicht sind, wir sind nicht eine Organisation, wo jeder ein bisschen Suppen ausschöpfen kann. Die 110 Personen, die bei uns arbeiten, sind alles qualifizierte Profis. Also ich muss nicht, was man nicht kann bei uns, ist ein bisschen nach der Matur ein bisschen Englisch geben, weil man muss dann schon qualifiziert Hindi und Englisch können, um in diesen Schulklassen etwas Sinnvolles zu bewirken. Aber man kann sich absolut engagieren. Man kann sich auch in der Schweiz engagieren, man kann sich bei uns im Pirat, in der Stiftung engagieren, man kann sich finanziell engagieren, selbstverständlich, in jeder Art und Weise.
Alles dazu auf www.asra.ch. Danke vielmals, Urs Freudiger und Andi Hühnerwadl, und euch noch viel Kraft für die Zukunft und fürs Engagement. Danke vielmals.
Danke.